Hallo, willkommen bei der neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, politischen und gerne auch historischen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das sehr gerne mit Gästen, so auch in der aktuellen Folge. Ich habe meine Arbeitskollegin an der Sigmund Freud Privatuniversität Eleonora Wagenknecht gefragt, ob sie mit mir über Ungarn, über die ungarische Verfassung und die ungarische Politik spricht. Sie hat mir dankenswerterweise zugesagt und herausgekommen ist ein Gespräch, das nicht ganz eine typische Podcast-Folge ist, sondern wirklich mehr ein Dialog unter Arbeitskollegen bzw. unter einem Arbeitskollegen und einer Arbeitskollegin, weil, und das möchte ich auch kurz anmerken, mir das Thema Ungarn ganz besonders am Herzen liegt und vor allem auch ihr Forschungsschwerpunkt im Moment, den sie gerade hat, sehr am Herzen liegt, nämlich die Wissenschaftsfreiheit in Ungarn. Ich unterrichte nämlich auch in Ungarn und in den letzten Jahren war das nicht immer ganz einfach. Ich bin gespannt, ob es jetzt einfacher wird. Man wird sehen. Und bevor ich jetzt zu lange monologisiere, wünsche ich euch eine interessante Folge. Ton ab. Hallo Eleonora, schön, dass du bei Recht Politisch bist.
Hallo lieber Ralf, danke für die Einladung.
Wir kennen uns aus der Arbeit.
So
aber
ist es.
Ich nehme an, viele der Hörerinnen und Hörer kennen dich noch nicht. Deswegen am Anfang die Bitte, dich ganz kurz vorzustellen. Also, wer du bist und was du machst.
Ja, hallo. Ich heiße Eleonora Wagenknecht oder eigentlich, wenn wir es ganz genau nehmen, Eleonora, also die ungarische Aussprache, aber wir müssen es nicht so genau nehmen heute. Ich arbeite als Universitätsassistentin für öffentliches Recht, Europarecht und neuerdings auch für gleichendes Verfassungsrecht an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien, habe just studiert und mache jetzt noch mein Doktorat. Und im Rahmen meines Doktorats beschäftige ich mich mit der akademischen Freiheit, also der Wissenschaftsfreiheit und wie die in illiberalen Systemen, wie vor allem eigentlich auch Ungarn oder mit Fokus auf Ungarn, wie die da eingeschränkt wird und was man da tun kann.
Ich denke da reflexartig an die Central European University, die ja von Budapest nach Wien umgezogen ist, weil sie umziehen musste, mehr oder weniger. Ist das der Grund, warum du dieses Thema für dich entdeckt hast oder gibt es da einen anderen Grund?
Das war tatsächlich auch der erste Fall, von dem ich gehört habe, noch selber im Studium, also am Juridikum noch vor Jahren. Und das hat mich natürlich auch darauf aufmerksam gemacht und das ist auch das, was die meisten eigentlich mit dem Thema irgendwie assoziieren und das eine Beispiel, das international auch Bekanntheit erlangt hat, also eben dieser erzwungene Umzug der CEU von Budapest nach Wien. Ich weiß nicht, ob du willst, dass ich da noch im Detail vielleicht darüber erzähle, aber es gibt auch sonst sehr viele Eingriffe in die Wissenschaftsfreiheit in Ungarn, die darüber hinaus reichen.
Ja, da würde ich dich bitten, vielleicht so zum Warmwerden ganz kurz. Weil das ist ja auch schon mittlerweile her. Ja, also an solchen Beispielen merkt man denkt sich, das war vor 3-4 Jahren, ist aber länger her als 3-4 Jahre. Was ist denn da passiert?
Du sagst es jetzt tatsächlich, die Zeit vergeht so schnell. Wann war denn das? Ich glaube 2017, 18, wo das Gesetz beschlossen wurde. Es war eine Änderung des ungarischen Hochschulgesetzes ursprünglich, die der CEU, oder eigentlich war es ja eine allgemein formulierte Änderung des Gesetzes, die aber eigentlich konkret auf die CEU abzielte und ihr Voraussetzungen auferlegt hat, die sie eigentlich gar nicht hätte erfüllen können. Also die Voraussetzungen konkret waren eigentlich, dass ein internationaler Vertrag abgeschlossen werden muss zwischen dem Herkunftsland der Uni, das war eigentlich eine amerikanische Uni, so als Background Story, die in den 1990er Jahren von George Soros gegründet wurde, um irgendwie diesen Umschwung vom Kommunismus zu mehr liberalen Gedankengut auch zu unterstützen und die da einfach in die Richtung mehr gehen sollte. Und die CU war lange, lange Zeit, also seit eben den 90ern in Budapest. Und aufgrund diverser politischer Uneinigkeiten gab es dann diese Änderung des ungarischen Hochschulgesetzes, ich glaube 2017, wo es eben darum ging, der CEU konkret bestimmte Voraussetzungen aufzulegen, die sie einfach nicht erfüllen hat können. Also es war allgemein formuliert, aber es war allen klar, dass das, also wurde dann auch als Lex-CEU überall bezeichnet, darauf abzielte, die CEU aus dem Land zu vertreiben. Und hat dann eben auch darin resultiert, dass sie mittlerweile nicht mehr in Budapest, sondern in Wien ihren Standort hat. Das ist übrigens bis heute auch der einzige Fall, wo der EuGH zum Grundrecht der akademischen Freiheit
entschieden hat. Also der Europäische Gerichtshof für die Hörerinnen und Hörer, wir müssen immer aufpassen, wenn wir die uns ständig geläufigen Abkürzungen verwenden, dass die auch alle anderen verstehen. Also der Europäische Gerichtshof, das höchste Gericht der Europäischen Union. Nur kurz zur Klarstellung, verzeih, dass ich dir ins Wort falle. Mir ist immer nur so wichtig, dass alle allem folgen können und deswegen wage ich es manchmal zu unterbrechen, wenn Abkürzungen verwendet werden. Also der Europäische Gerichtshof hat zu CU was gesagt. Was hat er gesagt?
Genau, danke. Du hast absolut recht. Der Europäische Gerichtshof, der EuGH, hat im Jahr 2020 dann entschieden, dass dieser Umzug oder eben dieses dahinterstehende Gesetz unionsrechtswidrig ist und eben die akademische Freiheit verletzt. Und die akademische Freiheit auf der einen Seite garantiert sie eben die individuelle Wissenschaftsfreiheit der eben, naja, einzelnen WissenschaftlerInnen, also von uns hier quasi auch, dass wir frei forschen können und frei lehren können, aber auf der anderen Seite auch die Autonomie der Institution Universität und dass die eben frei agieren kann. Und diese Änderungen waren dann quasi eine Verletzung der institutionellen Universitätsautonomie, da sie eben nicht mehr dort frei ihren Standort haben konnte.
Der Grundgedanke war ja, du hast es ja angesprochen, Soros wollte gewissermaßen der neuen, sich bildenden ungarischen Gesellschaft dabei helfen, diese Transition weg von der Volksrepublik Ungarn hin zu einem liberalen Rechtsstaat im westlichen Sinne akademisch zu begleiten. Daraus geworden ist diese riesengroße Verschwörungstheorie, dass Soros gewissermaßen hinter allem steht, was auf der Welt entweder schlecht läuft oder so läuft, wie es Leuten wie Viktor Orban oder Elon Musk oder ganz vielen anderen nicht gefällt. Er ist sozusagen der Grund für alles. Also wenn der so mächtig wäre, wie die glauben, dass er ist, hätte ich auch Angst vor ihm. Aber mittlerweile denke ich mir, zum Beispiel der reichste Mann der Welt, Elon Musk, ist ein bisschen mächtiger als George Soros.
Ein bisschen, ja, du sagst es. Ja, stimmt, Soros wurde so als der eine Böse dargestellt. Das war auch so im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise damals ein großes Thema, dass er diese globale Migration da irgendwie, weiß ich nicht, dass er daran das verschuldet hat, mehr oder weniger. Es war der große Soros-Plan, der dann überall auf Riesenplakaten in Ungarn zu sehen war. Es ist eigentlich so aus österreichischer Sicht irgendwie ganz, ganz absurd für mich. Aber das waren so die Gedanken dahinter.
Und man hat der Soros-Uni sozusagen vorgeworfen, sie würde da jetzt junge Menschen indoktrinieren, dass sie abfallen vom richtigen Glauben oder vom Glauben an die Nation, an die ungarische Nation und dass sie da alle linksliberale Wokisten werden? Oder warum hat man überhaupt diese Maßnahmen ergriffen gegen die Soros-Uni?
Es war, denke ich, schon auch, um ihm persönlich irgendwie einen Haxen zu stellen, mehr oder weniger. Aber eben, ja, genau wie du sagst, dieses liberale Gedankengut, das ist etwas, das Orban abgelehnt hat. Er hat ja selber auch ein paar Jahre zuvor in einer Rede Ungarn als illiberale Demokratie bezeichnet, wo er dann gemeint hat, ja, die Interessen von Ungarn oder die er halt als die Interessen des Landes sieht, seien wichtiger als die liberalen Freiheiten der einzelnen Personen. Nachdem das war, was von Soros jetzt quasi vertreten wird und eben dieser Übergang vom Kommunismus zu mehr einem liberalen Gedankengut, wie du sagst, eben die Indoktrination der Studierenden unter Anführungszeichen jetzt, wollte man einfach das weghaben, mehr oder weniger. Also,
wo finden wir denn die Wissenschaftsfreiheit?
Also wir finden die Wissenschaftsfreiheit verankert als Grundrecht in der Grundrechtecharta der Europäischen Union, zum Beispiel in Artikel 13 der Grundrechtecharta. Wir finden sie aber auch in den nationalen Verfassungen, auch in der ungarischen Verfassung, in Artikel römisch 10 zum Beispiel. Wenn wir jetzt aber so das Verfahren vor dem EuGH, also vor dem Europäischen Gerichtshof, uns konkret anschauen, dafür, dass die Mitgliedstaaten der EU wirklich gebunden sind an die Grundrechte, die in der Grundrechtecharta festgeschrieben sind, muss es überhaupt darum gehen, dass sie gerade Unionsrecht anwenden oder Unionsrecht umsetzen. Also per se sind diese Grundrechte mehr für die Organe der EU da und für die Mitgliedstaaten, die sind nur gebunden eben bei der Anwendung von Unionsrecht. Das steht da auch in der Grundrechtecharta auch drinnen. Und in dem Fall hat das der EuGH dann so argumentiert, es ging um viele Ecken, dass wir jetzt bei WTO-Recht sind, also World Trade Organization-Recht und bei der Niederlassungsfreiheit, die ja irgendwie so den Binnenmarkt der EU betrifft. Also es gab ein paar Umwege und es wurde auch vielfach kritisiert, wie man da jetzt hingekommen ist. Aber im Endeffekt haben sie dann gesagt, ja, und das ist jetzt Unionsrecht, was sie anwenden, weil die Uni jetzt nicht mehr frei niedergelassen sein kann in dem Land. Und Trade and Services, darum ging es dann im Endeffekt. Und deshalb verletzen sie jetzt auch darüber hinaus das Grundrecht der akademischen Freiheit oder der Wissenschaftsfreiheit.
Ist interessant, weil typischerweise denkt man, okay, Grundrechte von Institutionen wickelt man ab über die eigene Verfassung. Und wie du sagst, der Gerichtshof der Europäischen Union ist eigentlich erst dann zuständig, wenn EU-Recht umgesetzt wird. Und bei Unis würde man ja typischerweise denken, Na gut, hat irgendwie mit EU-Recht zu tun. Wir kennen alle Erasmus beispielsweise. Aber dass man da vor dem Europäischen Gerichtshof darüber spricht, ob man eine Uni effektiv vertreiben kann, weil juristisch hat man es ja nicht. Juristisch hat man ja so getan, das ist ein, du hast ja auch gesagt, ein Gesetz, das unabhängig ist von der dahinterstehenden Institution. Das gilt für alle Institutionen gleichermaßen. Staaten geben ja typischerweise nicht zu, wenn sie gegen einen spezifischen Akteur vorgehen, gegen eine spezifische Uni, sondern sie schreiben es ja so, als wäre das für alle gleichermaßen anwendbar. Und ganz zufälligerweise betrifft es aber, wie in dem Fall, nur eine Uni. Und ich finde es sehr interessant, dass man da auf einmal vor dem Europäischen Gerichtshof landet und nicht beispielsweise vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, also eine zweite Institution, die nichts mit der EU zu tun hat oder so gut wie nichts mit der EU zu tun hat, sondern mit dem Europarat und die gerne mal auch verwechselt wird mit dem EuGH, auch von Studenten und Studentinnen. Die verwechseln gerne mal den Europäischen Gerichtshof mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, weil es halt so ähnlich klingt. Da wird man sich denken, okay, warum nicht dorthin? Weil da haben wir auch Grundfreiheiten nach Europäischer Menschenrechtskonvention. Interessant ist es für mich, dass man auf einmal beim EuGH gelandet ist. Über diese, wie du sagst, Umwege, dass man sich da regelrecht hingehandelt hat, sozusagen.
Das Problem ist, dass das ungarische Verfassungsgericht einfach kein unabhängiges Gericht ist oder die Gerichtsbarkeit in Ungarn generell große Probleme mit der Unabhängigkeit hat. Also seit der neuen Verfassung in Ungarn wurde 2011 eine neue Verfassung beschlossen, die seit 2012 in Kraft ist. Und seit dieser neuen Verfassung wählt das Parlament die VerfassungsrichterInnen. Und seit aber auch derselben Zeit hatte eben Orbáns Fidesz-Partei auch eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Ich glaube, dazu kommen wir dann noch, was das genau alles heißen kann. Jedenfalls war das nationale Verfassungsgericht in dieser Sache wie in vielen anderen Sachen einfach nicht hilfreich. Also wir haben da große Probleme gehabt in Ungarn oder haben sie noch und wer weiß, wie sie sich jetzt ändern werden oder ob sie sich ändern werden.
Weil man würde ja glauben, dass bei Gerichten unabhängige Richter und Richterinnen sitzen, die objektiv, unparteiisch und völlig frei Recht sprechen und für das Recht da sind oder dem Recht dienen und nicht der Regierung beispielsweise.
Ja, ja.
Und du sagst, in Ungarn war genau das Problem, dass die Gerichte eben nicht so unabhängig waren, wie man das von einem EU-Land typischerweise erwartet.
Richterliche Unabhängigkeit oder dass sie frei entscheiden können und nicht eben an politische Positionen gebunden sind in dem, was sie sagen, das sollte eigentlich in einem demokratischen Rechtsstaat, das sollte eigentlich einfach Grundvoraussetzung sein dafür, dass das alles funktioniert, jetzt ganz salopp gesagt. Und das war oder ist einfach aktuell immer noch nicht der Fall.
Es gibt ja auch gegen Ungarn ein eigenes Rechtsstaatlichkeitsverfahren vor der EU, eben weil eigentlich der Plan ist, bevor man Mitglied wird, muss man gewisse Kriterien erfüllen. Und man geht davon aus, dass diese Kriterien dann auch weiterhin erfüllt werden. Und bei Ungarn ist es ja so passiert, dass die Kriterien erfüllt haben, dann der EU beigetreten sind und auf einmal von diesen Kriterien wieder abgefallen sind. Und genau deswegen hat man ja den Mechanismus auch für dieses sogenannte Rechtsstaatlichkeitsverfahren, weil da ja gröbere Defizite dahinter stehen. Jetzt würde ich dich in Bezug auf das gleich gerne fragen, ungarische Verfassung, dass man eine Verfassung ändert, ist ja für sich genommen kein Problem. Aber bei Ungarn war es anscheinend doch ein Problem, weil sonst hätte es ja dieses Rechtsstaatlichkeitsverfahren erst gar nicht gegeben. Was hat man denn bei der ungarischen Verfassung geändert und wo sind denn die Probleme bei der ungarischen Verfassung, wie sie heute noch in Kraft ist?
Was hat man bei ihr geändert? Alles. Unter anderem zum Beispiel eben den Bestellmodus von den RichterInnen, also den VerfassungsrichterInnen, wie die eben in ihre Position kommen. Davor gab es da ein eigenes Gremium, das da von den unterschiedlichen Parteien auch besetzt wurde. Und die haben das gemeinsam, das mehr oder weniger beschlossen. Jetzt werden die einzelnen RichterInnen eben mit einer Zweidrittelmehrheit vom Parlament gewählt. Diese Zweidrittelmehrheit ist aber seit 2010 bis jetzt in Orbáns Hand gewesen. Die ungarische Verfassung oder die jetzige Verfassung, die ist ganz, ganz neu. Also ganz neu, jetzt auch schon wieder 15 Jahre alt. Alles wurde sehr schnell und sehr intransparent geändert und ohne dass die Opposition auch großartig mit einbezogen wurde und ohne dass das lange diskutiert wurde. Das war eben, wie gesagt, 2011, 2012 ist sie in Kraft getreten. Viele andere Reformen, die seither passiert sind, die eigentlich auch die Änderung des Staates oder den Umbau dieses Staates betreffen, sind dann mit sogenannten Kardinalgesetzen, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das der richtige deutsche Terminus dafür ist. Es ist Schortkollator Störwien auf Ungarisch, aber es sind so grundlegende Rahmengesetze und auch, dass die also dass es die gibt, die stehen auch in der Verfassung drinnen und es braucht eben diese sogenannten Rahmengesetze oder Kardinalgesetze, Grundlagengesetze in bestimmten Themen, wie eben zum Beispiel was Medien betrifft oder was das Wahlrecht betrifft und oder was die Justiz betrifft. Und die schreiben dann wiederum fest, dass Gesetze, die eben diese Themen betreffen, mit einer Zweidrittelmehrheit der jetzt gerade anwesenden Abgeordneten beschlossen werden müssen. Und dann so wurde also die Möglichkeit eben durch diese erhöhte Mehrheit die heiklen Gebiete quasi zu verändern, die gibt es eben auch erst seit dieser neuen Verfassung.
Also der Grundgedanke ist der, dass Orbán, solange er die Macht hat, die Macht zumindest so weit abgesichert hat, dass man mit einer Zweidrittelmehrheit nur das ändern kann, was er ändert, solange er sie selbst gehabt hat. Also eigentlich der Grundgedanke einer Verfassung, der uns ja auch in Österreich sehr vertraut ist. Dass wir zum Beispiel sagen, wir wollen gewisse Dinge, die sind uns so wichtig, mit einer Zweidrittelmehrheit absichern. Was aber auch bedeutet, dass wenn man nicht eine Zweidrittelmehrheit hat, sie nicht mehr ändern kann. Sie sind dann gewissermaßen vielleicht nicht in Stein gemeißelt, aber sie sind in irgendeiner Form so festgelegt, dass man sie nicht einfach so mit einer normalen Mehrheit im Parlament absichern kann. Das ist ja für sich genommen gar kein Problem. Ganz im Gegenteil, wir wollen ja manche Dinge, weil sie uns so wichtig sind, vielleicht nicht unabänderlich machen, aber zumindest nur schwer ändern lassen. Bei Ungarn ist es auf einmal schon ein Problem. Warum?
Und du sagst es so, der Grundgedanke von einer Verfassung ist, dass man die wichtigsten Themen als grundlegendste Regeln festsetzt und die auch mit einer bestimmten Bestandskraft ausstattet, dass sie eben besonders schwer abänderbar sind. Das ist, wie du sagst, was Gutes. Nur dadurch, dass aber Orbán eben das Wahlsystem auch zum Beispiel so stark abgeändert hat, und zwar ist es eine Mischung jetzt aus einem Verhältniswahlsystem und einem Mehrheitswahlsystem, und was konkret dann dazu führt, dass die Parteien, die einfach besonders stark sind, dass die noch einmal beschenkt werden mit mehr Stimmen und noch weiter gestärkt werden und dass die quasi, und das hat er eigentlich auch, als er damals gewählt wurde, gesagt, er muss eigentlich jetzt nur einmal gewinnen und dann Haus hoch und dann kann er quasi machen, was er will und alles soweit ändern und anpassen und eben auch das Wahlsystem anpassen, sodass er so lange auch an der Macht bleibt. Und so hat das jetzt 16 Jahre lang gut funktioniert, bis genau dieses System eigentlich auch irgendwie wieder gegen ihn entschieden hat. Das ist auch wieder faszinierend.
Also genau das, was er geschaffen hat, um seine Macht abzusichern, kostet ihn jetzt die Macht, weil er hat dadurch, weil er sehr viel Macht gehabt hat, durch die Zweidrittelmehrheit von Magyar auch sehr viel Macht auf einmal verloren.
Ja, genau. Also wenn man sich nur die Prozente ansehen würde, wer jetzt wie viel Prozent der Stimmen eigentlich bekommen hat, bei der Wahl jetzt vor kurzem, ist der Unterschied gar nicht so riesig. Ich glaube, Magyar hatte ungefähr 54-55%, wenn ich mich nicht irre, und Orbáns Partei, die Fidesz, 38 herum. Im Endeffekt hat das aber dazu geführt, dass von den 199 Sitzen im Parlament 141 an die Tisza, also an Peter Magyar, gingen und nur sind es 53 an die Fidesz. Und dass eben dieses Ungleichgewicht, das durch dieses besondere Wahlsystem geschaffen wurde, hat sich dann eigentlich negativ auch für die Fidesz auf die Fidesz ausgewirkt.
Also ein Wahlsystemschwert, das in beide Richtungen schneidet. Und
so ist es.
Er selber hat eigentlich gedacht, es wird immer nur zu seinen Gunsten in die eine Richtung schneiden. Jetzt schneidet es aber in die andere. Und er hat, wenn er nicht mal so viel Macht gehabt hätte, dann hätte er nie so viel Macht auch verloren durch dieses Wahlsystem. Das
genau.
Ist interessant, ja. Weil mit einer einfachen Mehrheit hätte Magyar gar nicht viel machen können, oder?
Mit einer einfachen Mehrheit hätte er gar nicht so viel machen können, weil eben einerseits die ganzen, unter Anführungszeichen, wichtigen Themen, wie gesagt, durch diese grundlegenden Gesetze, diese Kardinalgesetze eben mit einer Zweidrittelmehrheit zu beschließen sind, aber auch jedes Gesetz, das im Parlament, im ungarischen Parlament beschlossen wird, zum Beispiel durch den Staatspräsidenten, den Präsidenten, der jetzt gerade noch Tamás Sulyok ist, also noch ein Fidesz-naher Präsident, gegengezeichnet werden muss. Und das steht auch unter anderem in der aktuellen Verfassung drinnen. So, jetzt könnte er, also der Präsident, wenn er etwas nicht gegenzeichnen möchte, das mit einem suspensiven Veto, also einem aufschiebenden Veto, zurückschicken an das Parlament und die müssten nochmal darüber diskutieren. Aber was er auch machen kann, ist das an das Verfassungsgericht zu schicken und sagen, hey, das Gesetz, was gerade beschlossen wurde, das ist meiner Meinung nach verfassungswidrig. Bitte, liebes Verfassungsgericht, überprüft das jetzt einmal. Und wie schon gesagt, ist das Verfassungsgericht ja immer noch voller Fidesz-Sympathisanten und immer noch kein oder aktuell noch kein unabhängiges Gericht, wie es sein sollte. Also dadurch, dass dieses Verfahren in der ungarischen Verfassung so drinnen steht, ist es unfassbar wichtig eben, dass sie jetzt diese Zweidrittelmehrheit haben, weil nur so können sie auch daran etwas ändern und an diesen Personen etwas auch irgendwo ändern. Denn, weiterer Punkt, das Verfassungsgericht, das Ungarische, hat nicht die Kompetenz, Verfassungsbestimmungen zu überprüfen. Das hat das Österreichische zum Beispiel schon. Also es gibt in Österreich verfassungswidriges Verfassungsrecht, was jetzt maximal verwirrend klingt, wenn man sich nicht damit auskennt. Aber die Grundprinzipien der österreichischen Verfassung sind quasi so die allerwichtigsten, die selbst durch eine Verfassungsänderung nicht zu stark beeinflusst werden können, wie so Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung und so weiter. Und ja, diese Differenzierung in so normales Verfassungsrecht und die Grundprinzipien, wie wir sie in Österreich haben, die gibt es in Ungarn nicht. Und dadurch kann die Partei, die in diesem Fall eine Zweidrittelmehrheit im Parlament hat, alles ändern. Und das kann dann im Endeffekt nichts mehr gestoppt werden. Und das war einfach so notwendig.
Also man kann den ungarischen Staat gewissermaßen unreformierbar machen.
Er ist schwer reformierbar, wenn man eben nicht diese Zweidrittelmehrheit hat. Und wenn man sie hat, dann kann man wiederum alles machen, auch ohne dass man jetzt das Volk jetzt mit einbeziehen müsste. Also bei einer Verfassungsänderung, einer Gesamtänderung, die eben zum Beispiel in das demokratische Grundprinzip eingreift, müsste man zwingend eine Volksabstimmung abhalten. Das ist in Ungarn eben nicht so. Es gibt eigentlich, sobald du diese Hürde übertrittst, die durch dieses Wahlsystem, also dieses neue Wahlsystem, ja, vielleicht auch leichter oder schwerer erreichbar war, je nachdem, wie man es jetzt sieht, kannst du alles machen.
Ist für unsere österreichisch geschulten Ohren ja durchaus ungewöhnlich, weil eben, wie du sagst, wir haben den Verfassungsgerichtshof als letzten Türhüter, um mit Kafka zu sprechen, und der sogar zur Not sagen kann, auch wenn das Verfassungsrecht ist, es ist verfassungswidriges Verfassungsrecht, während, um es nochmal zusammenzufassen, in Ungarn jedes Verfassungsrecht verfassungskonform ist, auch wenn es ganz massiv in Eckpfeiler der Verfassung hineinreicht. Jetzt meine damit zusammenhängende Frage: Wir würden ja auch denken, dass wenn man eine neue Verfassung ausarbeitet, dass man etwas einberuft, was man verfassunggebende Versammlung nennt. Also das kennt man in der pervertierten Form in der jüngeren Vergangenheit zum Beispiel von Venezuela. Da hat Hugo Chavez eine neue Verfassung verabschiedet und in der Theorie sich an den Gedanken gehalten zu sagen, ich binde das Volk ein und ganz zufällig werden Menschen gewählt, die beim Ausarbeiten der neuen Verfassung eine Rolle spielen. Faktisch war es natürlich so, dass das Menschen waren, die ihn toll gefunden haben, die ihm nahe gestanden sind, die Verfassung so umgeschrieben haben, dass sie genau ihm ganz viel Macht gibt. Bei Ungarn hat man ja nicht einmal das gemacht, weil es nicht notwendig war, weil mit einer Zweidrittelmehrheit konnte Orbán die Verfassung sowieso so ändern, wie er wollte, und er musste das Volk ja gar nicht einbeziehen und auch keine Volksabstimmung machen, und er musste auch nicht irgendwelche Repräsentanten aus der breiten Bevölkerung einbinden, um eine neue Verfassung zu verabschieden. Es gab auch kein Referendum. Selbst in der Türkei gab es ja ein Referendum, aber in Ungarn gab es kein Verfassungsreferendum.
Du sagst, es gab kein Referendum, und er hat es dann auch damit begründet, naja, aber ich wurde doch mit Zweidrittelmehrheit gewählt, das Volk will, dass ich was ändere. Die Verfassung, die davor in Kraft war, war noch quasi ein Relikt aus dem Kommunismus. Das wurde dann provisorisch ein bisschen angepasst, so nach der Wende in den 90ern und so weiter, so dass es dann so weit gereicht hat, dass die EU auch gesagt hat, okay, passt, das passt, Ungarn nehmen wir auf. Aber im Endeffekt wollten sie oder haben sie es damit argumentiert, dass sie einen Bruch von dieser alten Verfassung haben wollen, und dass sie ja auch das Volk soweit überzeugen konnten bei den Wahlen schon, dass sie das im Endeffekt auch vertreten, also dass sie ja im Willen des Volkes handeln.
Das ist ein interessantes Argument, weil das kommt schon ganz gut an, zu sagen, okay, wir müssen uns jetzt vom Kommunismus lossagen, der sehr unbeliebt ist in Ungarn. Ich nehme an, es wird noch ein paar Nostalgiker geben, die gibt es immer, die kenne ich auch in meiner Familie, da jammern auch manche dem Realsozialismus und der Tschechoslowakei nach, aber ganz allgemein werden die meisten Leute ja einen Bruch mit der Vergangenheit gewollt haben, und da wird es dann auch kaum jemand gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall über die Verfassung abstimmen. Jetzt meine Frage dazu und zum Aufbau der ungarischen Verfassung. Ich habe mir die einmal auch angeschaut, eine Übersetzung natürlich. Diese, wenn man es auf dem Papier liest, gar nicht mal so schlimm. Da sind ja zum Beispiel für österreichische Augen ungewohnt Grundrechte drin. Toll. Wir haben da die EMRK, wir haben keine eigenen Grundrechte. Okay, wir haben von 1867 das Staatsgrundgesetz, aber ganz allgemein so eine Verfassung mit Grundrechten, die nach Verfassung zugesprochen werden, die gewährt werden, ist doch eh in Ordnung. Also wo ist das Problem?
Ja, auf den ersten Blick ist die Verfassung eigentlich gar nicht so schlimm. Also sie wirkt eigentlich ganz gut aufgebaut, sie hat eigentlich am Anfang ein bisschen seltsames Glaubensbekenntnis, aber gut, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Das erste Wort ist einfach Gott, aber okay. Und dann geht es so um grundlegende Sachen. Ungarn ist eine Demokratie und es geht um Gewaltenteilung und dann geht es um die Grundrechte, wie du sagst.
Toll.
Ja, es klingt wundervoll, oder? Und auch im dritten Teil, wo es dann so mehr um Staatsorganisation geht, also die unterschiedlichen Gewalten, wie eben das Parlament und was das für Kompetenzen hat und die Regierung, also die Verwaltung und der Staatspräsident und so weiter, also was, wie das aufgebaut ist. Die einzelnen Bestimmungen an sich sind ja nicht das Problem, aber es ist irgendwo das Zusammenlesen. Ich habe auch einmal gelesen, ich bin mir gerade nicht sicher, von wem der Ausdruck stammt, aber dass die ungarische Verfassung so eine Art Frankenstate ist, also dass man sich da die wilden komischen Sachen von den unterschiedlichen Verfassungen anderer Länder zusammengesucht hat und dann irgendwie so ein Monster geschaffen hat.
Ach so, weil die isoliert aus den jeweiligen Verfassungen sind, würde man sich denken, jeweils, wenn man nur ein Kapitel liest, gar nicht so schlimm. Da Grundrechte, da ein bisschen was zur Gewaltentrennung. Und die Summe ist es, das Frankensteinsche Monster. Weil wenn man sich nur die Augen von Frankenstein anschaut, oder vom Monster von Frankenstein wohlgemerkt, schauen die Augen wahrscheinlich nicht schlimm aus. Und wenn man sich nur den Mund anschaut, schaut er vielleicht auch nicht schlimm aus. Sondern es ist dieses Zusammengewürfelte, das eigentlich das Monster gibt. Sehe ich das richtig?
Genau das ist es. Das Zusammengewürfelte aus den unterschiedlichen Bestimmungen. Und ich würde mich jetzt gar nicht trauen zu sagen alle, aber die meisten Bestimmungen finden irgendwie ihr Gegenstück, ihr Pendant in anderen Verfassungen der Welt. Also es ist jetzt nichts, das Rad neu erfunden, aber eben die Zusammenwürfelung, wie sie halt hier stattgefunden hat, ist eine, die es eben dann so problematisch macht.
Was ist denn Ungarn überhaupt für ein System? Weil es ist nicht präsidentiell. Der Präsident hat auch nur ein suspensives Veto, wie du gesagt hast. Es ist aber gleichzeitig schon ein stark personalisiertes System, zumindest bis vor kurzem gewesen, nämlich ein orbanistisches, also auf Orban zugeschnittenes System. Also der Premierminister oder der Regierungschef spielt eine ganz, ganz zentrale Rolle, nehme ich mal an. Wie zeigt sich denn das?
Wenn ich mir jetzt nur die Verfassung oder auch die Lehrbücher anschaue, steht eigentlich nirgends, dass der Ministerpräsident so unfassbar viel Macht hat, wenn du es jetzt zum Beispiel mit Trump oder mit den USA vergleichst. Es ist eigentlich überall die Rede davon, dass die Exekutive in der Hand der Regierung, der ganzen Regierung eigentlich ist. Er hat aber zum Beispiel das Recht, die übrigen Minister vorzuschlagen, die dann wiederum vom Präsidenten, vom Staatspräsidenten beschlossen werden. Und so kann er sich aber auch aussuchen, welche es dann im Endeffekt gibt. Jetzt in den letzten Jahren gab es zum Beispiel keinen Gesundheitsminister, Gesundheitsministerin oder auch nicht einen Bildungsminister.
Da war einfach niemand an der Spitze des Ministeriums, oder wie?
Es gab kein Ministerium, tut mir leid. Es wurde einfach keins eingerichtet. Es waren mehrere, die dann so Themen von Kommunikation und sowas betrafen. Es gab ein paar so Staatssekretäre, die aber im Endeffekt nicht aus der jeweiligen Branche waren. Also es waren dann zum Beispiel, wenn es um das Thema Gesundheit geht, keine Ärzte, die diese Sachen dann entschieden haben oder die in dem Bereich waren. Es ist für uns
nochmal, damit ich es für mich festhalte. Es gibt in Ungarn kein Gesundheitsministerium und kein Bildungsministerium in dem Sinne.
Stand jetzt nein. In Zukunft soll es eins geben.
Interessant, sehr interessant. Also wenn ich es richtig verstanden habe, hat der Premierminister formal gesehen gar nicht so viel Macht oder wie du ja auch gesagt hast, jedenfalls nicht so viel Macht wie zum Beispiel der US-Präsident, weil in der US-amerikanischen Verfassung steht ja explizit drin, die Exekutive liegt beim Präsidenten und das steht in dieser Form nicht in der ungarischen Verfassung. Ist das vielleicht auch der Grund, warum Ungarn während Corona den Ausnahmezustand verhängt hat? Und was haben Sie dann eigentlich mit dem Ausnahmezustand gemacht? Weil das ist ja ein mächtiges Instrument, so ein Ausnahmezustand.
Ja, während Corona wurde ein Ausnahmezustand verhängt, mehr oder weniger, aber um so die parlamentarische Debatte allgemein, glaube ich, zu umgehen. Und da konnte man einfach besonders schnell ohne da jetzt dieses Gespräch mit, sagen wir mal, der Opposition auch zu führen zu müssen, recht schnell Entscheidungen treffen. Und dieser Ausnahmezustand, der meines Wissens für ein halbes Jahr dann gilt, wurde immer und immer wieder verlängert und auch dann argumentiert, ja, jetzt ist es der Krieg in der Ukraine, der jetzt einen Ausnahmezustand rechtfertigt. Und dann wurden aber auch ganz, ganz bizarre Sachen beschlossen, die im Endeffekt dann nichts mehr damit zu tun hatten. Also es sollte jetzt eigentlich auch nicht missbraucht werden.
Das ist ja die allgemeine Sorge bei Ausnahmezuständen, dass die Ausnahme zur Regel wird und dass die Ausnahme für Dinge herhalten muss, mit denen sie eigentlich nichts zu tun hat. Dann noch eine letzte Frage zum Abschluss. Würde ich gerne zu deinem Dissertationsthema zurückkommen. Die CDU hat ja schon gesagt, sie möchte eigentlich jetzt nicht, zumindest nicht unmittelbar, nicht in nächster Zukunft zurück nach Ungarn. Da wird ja auch noch sehr viel zu tun sein, nämlich gerade im Bereich der Wissenschaftsfreiheit oder vielleicht auch der Kultur, der Museen. Weil das kann man nicht einfach so, nur weil es jetzt eine neue Regierung gibt, als abgeschlossen betrachten, das Thema, nehme ich mal an, oder?
Gerade im Bereich auch der Wissenschaft, okay, vielleicht nicht nur gerade im Bereich, aber in dem bin ich halt einfach besonders drinnen, wurde wahnsinnig viel umgebaut. Es wurde ein Gesetz beschlossen, eben auch mit so einer Zweidrittelmehrheit, eins von diesen Kardinalgesetzen, dass es den Universitäten, aber auch den Museen zum Beispiel oder sonstigen Kultureinrichtungen ermöglicht hat, und zwar ermöglicht hat, das war theoretisch freiwillig, von öffentlichen Einrichtungen, von öffentlichen Universitäten zu sogenannten Privatstiftungsuniversitäten sich umzugestalten, umzuordnen. Ja, argumentiert wurde das dadurch, also damit, dass das jetzt mehr Autonomie eigentlich schaffen sollte und quasi nicht mehr diese staatliche Nähe zwischen Uni oder zwischen Museum und Staat beibehalten sollte. Aber das war natürlich auch nicht ganz so simpel, weil nun wurden diese neuen Privatstiftungsuniversitäten, also von solchen Boards of Trustees, von solchen Stiftungsräten mehr oder weniger kontrolliert. Die waren dann statt, normalerweise gibt es innerhalb von Universitäten zum Beispiel einen Senat, der dann bestimmte interne Sachen regelt. Die waren aber jetzt diese Boards of Trustees, die von externen besetzt wurden, großteils die im Endeffekt das Sagen hatten, in welche Richtung es da gehen kann in der Uni, was gesagt werden kann, was gelehrt werden soll, was also wer gefördert wird. Und bestimmt wurden die Mitglieder hauptsächlich eigentlich von der Regierung oder von Seiten des Staates. Und so wurde eigentlich nur die Transparenz, also es wurde geschadet eigentlich der Transparenz und auch die Gelder wurden eigentlich entkoppelt und auch für die Zukunft angenommen, jetzt hätte es keine Zweidrittelmehrheit gegeben bei den neuen Wahlen, wäre eine Änderung dieses Systems auch wieder schwierig gewesen. Und jetzt hatten wir aber da in den Universitäten, wo neues Wissen ermittelt wird und neues Wissen auch wieder den Studierenden vermittelt wird, quasi Personen sitzen, die aber im Einklang mit dem staatlichen Ideologien eigentlich nur noch arbeiten können. Denn, was auch passiert, ist, dass diejenigen, die sich kritisch geäußert haben, einfach teilweise keinen Job mehr haben. Und so wurden immer weiter eigentlich diese Ideologien auch an dann die nächsten oder die jetzigen jungen Generationen weitergetragen und dann ans Volk irgendwo vermittelt. Und es ist einfach schwierig, jetzt auch dieses System besteht jetzt da und auch dieses System müsste man eigentlich irgendwo wieder ändern und neue Strukturen da schaffen, damit auch da die Universitäten wieder autonom handeln können.
Das heißt, man braucht allein deswegen kein Bildungsministerium, weil das ja ohnehin unter Anführungsstrichen oder pseudo-private Einrichtungen sind, die sich vom Staat gewissermaßen entkoppelt haben. Also wo, wenn ich es richtig verstehe, Orban eine Art Parallelsystem zum regulären öffentlichen Bildungssystem geschaffen hat mit diesen Privatstiftungen, wie du sagst, oder sonst wie vom Staat entkoppelten Bildungseinrichtungen oder Kultureinrichtungen?
Ja, also die allermeisten Universitäten haben tatsächlich in dieser Form offiziell freiwillig gewechselt. Die zwei verbliebenen ungarischen Universitäten, die noch öffentlich sind und auch, eigentlich sind es ja drei, aber die dritte ist halt wirklich unter staatlichem Einfluss. Also das ist eigentlich eine ganz andere Geschichte noch einmal. Jedenfalls die werden dann finanziell ausgehungert und somit im Endeffekt war es eigentlich keine freie Entscheidung, sind formal private Einrichtungen, die eigentlich im Endeffekt nichts mehr mit dem Staat zu tun haben oder offiziell nichts mehr mit dem Staat zu tun haben. Ja, trauriges Bild.
Das heißt, Modior muss da auch Dinge angreifen, die formal gesehen gar nicht Teil des Staates sind.
Im Endeffekt schon, wobei ich glaube jetzt nicht, dass man das einfach so rückgängig machen kann. Also dass ich das jetzt rein rechtlich wieder so einfach rückgängig machen könnte. Im Endeffekt sind das private Einrichtungen. Ich kann jetzt nicht einfach die wieder verstaatlichen. Da haben wir wieder ein Problem mit, sagen wir mal, Eigentumsfreiheit, oder? Also so, dass man ihnen jetzt nicht einfach das wieder entziehen kann und verstaatlichen kann, ist jetzt einfach rechtlich nicht so easy. Also ich glaube, in vielen Bereichen, nicht nur dem Bereich, geht es dann nicht darum, alles wieder rückzuentwickeln oder zurückzuentwickeln, sondern einfach irgendwo weiterzuentwickeln. Oder zum Beispiel, was mir jetzt hier konkret einfallen würde, den Bestellungsmechanismus von den einzelnen Personen, die in diesen Boards sitzen, den irgendwie abzuändern. Also dass der eben nicht nur vom Staat gewählt wird, sondern sagen wir mal, dass die Universitäten die internen Personen da mehr Sagen bekommen oder dass man da vielleicht, weil aktuell sitzen die eigentlich auf Lebenszeit da drinnen in diesem Board, dass man daran einfach was ändert. Also wirklich wieder einfach das Gesetz, dieses mit Zweidrittelmehrheit beschlossene Gesetz ändert, um dann mit dem jetzigen System weiterzukommen, aber nicht zurück, weil zurück hat ja auch nicht funktioniert. Also das, was davor war, war wohl auch nicht gut.
Und das spielt ja auch für Österreich eine Rolle, weil diese ungarischen Bildungseinrichtungen ja bis nach Österreich reichen, wenn ich zum Beispiel ans Modul denke. Das wurde ja von einer ungarischen Institution übernommen, das in Wien ansässige Modul. Oder die Modul-Uni, wenn ich es richtig sehe.
Jim, du hast absolut recht, das habe ich vorhin ganz vergessen zu sagen, weil du hast ja auch diese Parallelwelt an Institutionen angesprochen. Das ist auch nochmal irgendwie zusätzlich ein Thema, dass also reine Forschungseinrichtungen geschaffen wurden, eben wie zum Beispiel dieses MCC, Matthias Corvinus Collegium, das sich auch in die Wiener Modul-Universität quasi eingekauft hat oder da einfach einen großen Anteil jetzt an der hat. Und diese Thinktanks werden sie dann genannt, die wirken, wenn man es nicht weiß, auf den ersten Blick eigentlich wie so etablierte Forschungseinrichtungen, die irgendwie Konferenzen organisieren und einfach viel publizieren und viel zu sagen haben. Und es gibt da unterschiedliche im Bereich Geschichte oder Recht oder Politik und einfach unterschiedliche so Einrichtungen, die aber auch über die nationalen Grenzen gehen. Es gibt zum Beispiel auch von diesem MCC, Matthias Corvinus Collegium, eine Stelle, die in Brüssel sitzt und so weiter und auch in Österreich. Und ja, die hat er übrigens auch schon, also der Magyar, glaube ich, auch schon konkret angesprochen, dass er gegen die auch vorgehen will, weil das einfach Fake News sind, die sie verbreiten. Das ist einfach keine Wissenschaft, wie sie sein sollte. Auch wenn die Wissenschaft frei sein sollte, muss sie sich an bestimmte grundlegende Standards der freien Forschung halten und nicht an Verbreitung von Propaganda quasi. Also so der Bare Minimum, wie gesagt. Schon wieder.
Und all diese Institutionen können ja auch rein theoretisch den ideologischen Boden bereiten, um Orban dabei zu helfen, an die Macht wieder zurückzukommen. Oder tun das wahrscheinlich auch, solange sie noch irgendwie unter seiner oder unter der Kontrolle von ihm nahestehenden Personen und Stiftungen stehen.
Absolut, absolut. Sie tun das eigentlich immer noch, soweit ich weiß, auch jetzt. Und auch in den Medien, in den nahen Medien, seien das jetzt die wirklichen staatlichen Medien, also man spricht da nicht mehr von öffentlichen, sondern halt wirklich von staatlichen, aber auch die irgendwo aufgekauft sind von Orban-Sympathisanten, wird eigentlich weiterhin das verbreitet und eigentlich weiterhin in die Richtung argumentiert. Und die waren auch ganz schockiert irgendwie bei der Wahl. Sie wussten nicht mehr richtig, was sie berichten sollen jetzt, wo sie dann immer wieder gemerkt haben, oje, es geht dann doch nicht so aus, wie wir dachten oder wie uns kommuniziert wurde, dass es ausgeht, wie reden wir jetzt, was sagen wir den Leuten. Aber jedenfalls dadurch, dass das sowas so viel privatisiert wurde im Staat und das aber dann wieder voller Orban-LoyalistInnen ist, und die sind ja wirklich, also die sind ja teilweise seit, ich weiß es nicht, sein bester Schulfreund ist der reichste Mann Ungarns. Also wirklich schon seit vielen, vielen Jahren dabei. Man darf nicht glauben, dass die Arbeit damit eigentlich getan ist. Also man muss echt, also ich beneide Peter Magyar nicht im Hinblick darauf, wie viel Arbeit ihm, glaube ich, da bevorsteht oder einfach der neuen Regierung und dem neuen Parlament bevorsteht, weil einfach alles umgebaut wurde und ich wüsste gar nicht, wo man als erstes ansetzt, aber es sind viele Baustellen, die auch Orban jetzt noch nützen könnte. Und auch sagt er immer noch, er ist ein Kämpfer und er sieht irgendwie zwar seine Fehler ein, aber er will jetzt sich quasi neu positionieren oder neu strukturieren und nicht aufgeben.
Er ist ja auch noch nicht so alt. Man würde es glauben, weil er schon so lange da ist. Man kennt ihn in Westeuropa spätestens seit dieser Rede, die er gehalten hat als ganz, ganz junger Politiker. Und gefühlt war er immer schon da, aber ich habe letztens nachgeschaut, der Mann ist 66. Das ist für einen Politiker vielleicht nicht das allerbeste Alter, aber immer noch ein gutes Alter. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn er jetzt schon seit Tag 1 daran arbeitet, wieder zurückzukommen. Jetzt meine letzte Frage an dich. Was wünschst du dir denn, wenn wir schon von Baustellen reden? Welche Baustellen sollen angegangen werden, beziehungsweise was wünschst du dir ganz allgemein auch als Ungarin, die du ja auch bist? Du hast ja vorhin ein bisschen den in dir auf einmal aufkeimenden Nationalstolz leicht süffisant angesprochen. Was wünschst du dir denn ganz persönlich als Ungarin für die nächsten Jahre, wenn nicht darüber hinaus? Was ich auch spannend finde, wenn wir schon bei interessanten Sachen sind, du hast es vorher nur angedeutet, gerade als Österreicher finde ich ja Präambel immer so spannend, weil wir in Österreich ja eben keine Präambel haben. Und du hast schon gesagt, ich muss gleich dazu sagen, ich habe da natürlich eine englischsprachige Übersetzung, aber auch in der steht Gott an erster Stelle. Ja? Also wir, die Mitglieder der ungarischen Nation, am Beginn des neuen Millenniums mit Verantwortung gegenüber jedem Ungar erklären hiermit, und jetzt steht es, und das ist wirklich abenteuerlich, der Stolz auf unseren König, den heiligen Stephan. Und aufgrund dieses Stolzes haben wir den ungarischen Staat gebaut auf solidem Fundament und haben unser Land zu einem Teil des christlichen Europas vor 1000 Jahren gemacht. Also die ungarische Nation sieht sich selbst als eine sehr, sehr alte Nation.
Das ist auch nicht nur eine Präambel, sie wird als nationales Glaubensbekenntnis bezeichnet. Und nochmal ein Satz davor steht eigentlich, Gott segne die Ungarn. Also es ist aus österreichischer Sicht, die österreichische Verfassung hat keine Präambel, irgendwie was für mich ganz skurril ist. Welche Bedeutung sie jetzt im Endeffekt auch wirklich für die Verfassung hat, ist gar nicht so klar. Es wird aber auch erwähnt, dass sie bei der Auslegung der Verfassung sehr wohl herangezogen werden kann. Also ja, und auch die historische Verfassung, was das konkret ist, habe ich ein paar Sachen dazu gelesen, ist aber im Endeffekt auch nicht so klar.
Also diese lange Tradition, dieses alte Volk, christlich wird auch extra erwähnt,
natürlich.
Gott wird extra erwähnt.
Natürlich.
Die 1000 Jahre, die es Ungarn schon gibt, werden erwähnt. Man hört da auch zum Beispiel auch, finde ich sehr interessant, die ungarische Kultur und auch die Naturressourcen im karpatischen Bassin, also in den Carpathian Bassin. Ja, also finde ich auch interessant, dass da auch ein Verweis darauf ist. Ich habe, wie gesagt, die englischsprachige Version hier von Verfassungsprojekt, also constituteproject.org. Und auch interessant finde ich die Wiederherstellung des Selbstbestimmungsrechts, der Selbstbestimmung des Landes, die ganz konkret 19. März 1944 verloren wurde, also gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, und dann im Mai 1990 erst wiederhergestellt wurde. Also eine klare Absage an dieses letzte Jahr unter nationalsozialistischer Verfassung. Kein Verweis darauf, dass Ungarn ja noch unter Horthy ein Verbündeter des nationalsozialistischen Deutschlands war. Und dann eben diese lange Zeit, wo man sagt, okay, ein Jahr nationalsozialistische Besatzung und dann auch noch die lange Zeit des Kommunismus, und ab 1990 erst ist das Land wieder wirklich frei geworden. Also noch einmal aus österreichischer Sicht sehr spannend, diese Verweise auf Geschichte, weil wir das in so einer gesammelten Form nicht in unserer Verfassung haben. Also wir haben auch diese Unabhängigkeitserklärung von 1945 und den Staatsvertrag, aber wir haben in unserer Verfassung jetzt nichts vom christlichen Erbe Österreichs und dass es Österreich seit über 1000 Jahren gibt, ist auch sehr interessant. Also da ist schon ein bisschen, wenn ich das als Außenstehender so sagen darf, der ungarische Nationalismus und Patriotismus, der da auf jeden Fall mitschwingt, schon in der Präambel, oder?
Ja, der schwingt auf jeden Fall mit, und das ist etwas, das habe ich sogar auch als Kind schon ein bisschen mitbekommen. Also ich habe schon das Gefühl, dass Ungarn besonders da irgendwie patriotischer sind oder einen Nationalstolz mit sich bringen. Und es ist ganz lustig, wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit. Ich weiß noch, wir hatten auch noch ein Plakat an der Wand mit so dem großen Ungarn, wie es früher war, und dass die Gebiete dann, ich weiß nicht, im Herzen irgendwie noch dazugehören. Das ist, ja, jetzt, wo ich ein bisschen mehr dazu weiß oder verstehe, ein bisschen immer noch skurril für mich eigentlich.
Also die Gebiete, die man nach dem Ersten Weltkrieg verloren hat, meinst
genau,
du die?
Genau, ja, genau. Ja.
Also die Schmach von Trianon.
Mhm, die Geschichte wirklich, es hing in unserem Wohnzimmer.
Ja, auch sehr interessant, weil wir Österreicher haben ja kein Trauma in dem Sinne. Also die Österreicher wissen wahrscheinlich viele gar nicht, dass der Friedensvertrag nach dem Ersten Weltkrieg, der für Österreich relevant ist, Saint-Germain ist. Also ich erinnere mich auch an manche Prüfungen von Studenten, Studentinnen, wo ich diese Frage gestellt habe, wo so einige dann Versailles geschrieben haben zum Beispiel und gar nicht von Saint-Germain sprechen, was auch zeigt, dass der Vertrag für uns nicht so wichtig ist oder dieses Trauma
wenn es überhaupt ein Trauma ist, nicht so wichtig ist, während in Ungarn das ja ganz tief verankert ist und auch am Leben erhalten wird, oder? Trianon, diese große Ungerechtigkeit gegenüber der großen ungarischen Nation.
100%, das ist so die Story, die erzählt wird, ja. Oder ist ja fair bis zu einem gewissen Grad, absolut, ja.
Was ist denn die Story, die du dir jetzt wünschst, für heute wünschst?
Die Story, wie ich mir jetzt wünsche. Ich meine, jetzt, das ist so eine Zeit von großer Hoffnung. Jetzt nach den Wahlen, ich weiß nicht, ob du die Videos gesehen hast, die Leute haben gefeiert, weil sie jetzt die Hoffnung haben, dass es in Ungarn wieder mehr in Richtung Demokratie, mehr in Richtung Rechtsstaatlichkeit, mehr Annäherung an Europa vielleicht auch zum Teil, je nachdem, wen du fragst, wahrscheinlich geht. Und ich wünsche mir einfach, dass es besser wird, unter Anführungszeichen. Also wirklich so, dass das Bare Minimum wieder aufbauen, dass das einfach ein funktionierender demokratischer Rechtsstaat wird, in dem es auch den eigenen Menschen gut geht. Weil ich glaube, das, was Mojar und was die Tissa jetzt ganz gut gemacht hat, ist wirklich auf die konkreten Probleme der Bevölkerung oder der einzelnen Personen einzugehen, sei es jetzt das Gesundheitssystem, das Bildungssystem, der öffentliche Verkehr, also wirklich so die Basics und nicht so diese Angstmacherei, die Orban in den letzten Jahren betrieben hat, fortgefahren hat, wie, ich weiß nicht, ob du die Wahlplakate gesehen hast, die ganze Zeit gegen den Ukraine-Krieg und oje, und Zelensky ist der Böse und Brüssel sind die Bösen und was weiß ich, es muss immer irgendein Feindbild geben. Es ging in eine ganz andere Richtung, es war mehr so in Hoffnung und mehr in Richtung, wie können wir den Ungarn und allen Ungarn helfen und Ungarinnen helfen und einfach unseren Staat, mein eigener Nationalstolz, so je, wo kommt der plötzlich her? Einfach so die Freude, also einfach, dass es wieder in eine andere Richtung geht, dass es den einzelnen Leuten einfach wieder besser geht. Ich glaube, wir müssen wirklich so beim Bare Minimum anfangen.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Eleonora, schön, dass du recht politisch warst.
Danke für die Einladung.
Ja, damit sind wir am Ende einer weiteren Folge von Recht Politisch. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr reingehört habt. Wie gesagt, mir ist das Thema sehr, sehr wichtig und ich werde es auch aus persönlichen, / beruflichen Gründen natürlich weiter beobachten. Nicht nur aufgrund der weltpolitischen Implikationen, sondern eben auch, weil das direkte Auswirkungen hat auf das, was im Hörsaal passiert, wie frei man spricht, wann man beginnt, sich selbst zu zensieren oder zumindest zu fragen, was man sagen kann, was man sagen sollte und was nicht. Und das hat mit Wissenschaftsfreiheit dann eigentlich eher weniger zu tun. Aber bevor ich jetzt eine ad hoc Zusatzfolge aufnehme, möchte ich euch danken, dass ihr hier reinhört, dass ihr diesen Podcast unterstützt, dass ihr kommentiert, Feedback gebt, Folgen teilt und eben auch einen finanziellen Beitrag leistet. Das ist mir wirklich, wirklich sehr, 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 sehr viel wert. Danke, danke, danke. Ich werde diesen Podcast natürlich weiterhin werbefrei halten, aber es ist umso schöner, wenn ich das so tun kann, dass ich da keine eigenen Kosten habe, sondern dass es sich selbst trägt. Ich möchte nicht reich werden, aber ich möchte auch nicht arm werden mit diesem Podcast. Und damit bin ich schon bei meiner üblichen Schlussformel. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.